ARD. Ein malerischer Morgen an einem indonesischen Strand. In den Urlaubshotels hat der Betrieb begonnen. Die ersten Touristen sind mit ihren Kindern bereits am Wasser. 26. Dezember 2004. Niemand ahnt, dass sich zur gleichen Zeit, 85 Kilometer vor der Küste, der Meeresboden hebt und ein extremes Erdbeben den Meeresgrund erschüttert. Es löst eine Folge von langen, hohen Wellen aus, die jetzt kreisförmig und unaufhaltsam auf die Küsten zurasen. Um kurz vor 8 indonesischer Zeit treffen sie auf die Strände. Die Folge: 230.000 Menschen sterben rund um den Indischen Ozean. Aber eine Sache ist komisch, ja, verstörend. Denn auch über die kleine, abgelegene Insel Simulu bricht der Tsunami. Sie liegt mitten im Indischen Ozean, keine Touristen. Und hier haben fast alle 80.000 Bewohner überlebt. Sie waren in die Berge geflohen, noch lange bevor die Welle über Simulu hereingebrochen ist. Wie kann das sein? Wer oder was hatte sie gewarnt? Also die meisten Menschen dort haben auf Simulu überlebt. Und es gibt Hinweise, dass es Tiere waren, die sie gewarnt haben. Aber kann es sein, dass Tiere Naturkatastrophen vorhersagen können? Und um dieses Rätsel zu lösen, ist Jenny von Sperber bei uns, Wissenschaftsjournalistin. Hallo Jenny.
Hallo.
Du warst auf dieser Insel, die auch die Insel der Überlebenden genannt wird. Was hat dich dahin verschlagen?
Ja, ich war 2009 auf einer Recherchereise in Indonesien und da ging es eigentlich um das Hightech-Tsunami-Frühwarnsystem, das Deutschland für Indonesien dort implementiert hat.
Nach diesem Tsunami?
Nach diesem Tsunami, um den Indonesiern da mit technischem Wissen weiterzuhelfen.
Und wie bist du dann auf die Insel gekommen?
Naja, während ich da recherchiert habe und mir das alles angeschaut habe und an verschiedenen Übungen auch teilgenommen habe und so weiter, haben mir da Leute erzählt, dass es eben sehr, sehr, sehr weit weg diese Insel gibt, nahe am Epizentrum.
Klingt mystisch.
Ja, war es auch irgendwie. Und dann habe ich gesagt, da will ich hin, das will ich rausfinden, das will ich mir anschauen. Ist gar nicht so leicht, denn da fliegen keine normalen Fluggesellschaften hin. Da gab es damals ein kleines Flugzeug, was darüber geflogen ist für die NGOs, die da geholfen haben, um die Häuser dort wieder aufzubauen. Und mit so einem kleinen Flugzeug bin ich dann da weit über den Dschungel geflogen und übers Meer bis auf diese Insel Simulu, wo tatsächlich, das war ja 4-5 Jahre nach der Katastrophe, immer noch ganz schön viel kaputt war.
Und wie war das dort auf der Insel? Nimm uns mal mit. Wie sieht's da aus?
Die meisten Leute da wohnen eher in so kleineren Hütten aus Holz und Wellblech. Ganz viele dieser Hütten waren natürlich kaputt und da wurden denen neue Häuschen hingestellt. Das war aber echt noch viel kaputt. Die ganze Insel hatte sich verändert durch dieses Ereignis. Also da, wo vorher Strand war, da war tatsächlich so Land hochgekommen. Daran sieht man diese Wucht, die diese Naturgewalten haben. Eine Brücke lag da einfach noch rum, eine Eisenbrücke, die früher über den Fluss geführt ist. Da hat man schon gesehen, was da für eine Zerstörung durch die Welle gewesen ist.
Und trotzdem haben über 80.000 Menschen dort überlebt. Wie kann das sein? Also Tiere, kann es wirklich sein, dass die gewarnt haben?
Ja, so haben das die Menschen da erzählt. Letztendlich waren es zuerst die Unruhe der Tiere, die sie gewarnt hat.
Tiere warnen Menschen, klingt ein bisschen esoterisch, also so ganz ohne Technik.
Ja, klar, aber alle haben das erzählt, ne? Egal wen ich gefragt habe. Ich habe da mit Omis und Kindern und allen Möglichen geredet. Wer mich dann mitgenommen hat, war der Bürgermeister von einem der Orte da auf der Insel Simulu. Und mit dem zusammen bin ich dann einen Familienvater, Jasman hieß der, in seiner Hütte besuchen gegangen.
Selamat siang.
Ich bin in einer Holzhütte, nur ein Fernseher und es sind Matten auf dem Boden.
Nama saya Jasman, yang tinggal di rumah ini.
Ja, da in seiner Hütte hat der Jasman mir dann erzählt, dass er genau da gesessen hatte an dem Morgen, bevor der Tsunami kam. Alles wurde unruhig draußen, die Hühner, sogar die total gechillten Wasserbüffel, die da überall im Wasser rumstehen. Und dann hat er sofort seine Familie genommen, alle raus in den Hof gebracht. Und dort im Hof hatten sie einen Brunnen, so ein Loch, und hat da reingeschaut und gesehen, dass kein Wasser mehr im Brunnen ist. Und das war dann das zweite Warnzeichen. Dann wurden sofort alle evakuiert.
Warum gerade der Brunnen?
Ja, weil es darum geht, dass sich das Wasser zurückzieht. Also die Leute, die am Strand sind, die haben ja später auch berichtet, dass sich das Meerwasser erstmal zurückgezogen hat, bevor dieser Riesentsunami eingebrochen ist. Und der Jasman, der hat mir dann auch eben diesen kleinen Brunnen, dieses Loch in seinem Erdbodenhof da gezeigt.
Why did you know that you had to look at the well for the water?
Karena cerita-cerita dari nenek-nenek, bapaknya nenek saya lagi cerita.
Dann habe ich ihn gefragt, warum er denn sich so sicher gewesen ist, dass gerade was passiert, dass er dieses Warnzeichen, das Wasser im Brunnen anschauen muss. Und da hat er erzählt, dass die Tiere unruhig werden, das haben ihnen eben seine Großeltern, seine Urgroßeltern schon erzählt. Das wurde ihm einfach schon immer beigebracht. Das war ihm und auch allen anderen klar.
Das heißt, offenbar spüren die Tiere dort mehr als die Menschen und die Menschen auf der Insel wissen das auch.
Die Menschen auf der Insel, seit Generationen, achten sie darauf, wie sich die Tiere verhalten.
Aber ist es wirklich verlässlich? Also ein Tier, klingt es für mich, könnte mal klappen, mal nicht klappen.
Das ist genau die gute Frage. Kann man sich darauf verlassen, was die Tiere uns zeigen? Können wir das richtig lesen? Schwer umstrittene Frage in der Wissenschaft, gerade weil es eben so anekdotisch und ein bisschen esoterisch klingt. Es gibt tatsächlich einen Forscher, der sich wirklich damit beschäftigt und den das wahnsinnig interessiert. Und der glaubt daran, dass da irgendwas ist, was er erforschen kann.
Ich denke, dass wir die Information von Tieren in Zukunft stärker nutzen werden, dass sie für uns unfassbar wichtig ist.
Das ist Martin Wikelski, der ist Direktor am Max-Planck-Institut für Verhaltensforschung.
Und dass das darüber hinausgeht, was die ursprünglichen, die eingeborenen Kulturen von den Tieren lernen. Wir können sehr viel mehr lernen.
Und dann für uns nutzen, ganz einfach.
Im besten Fall schon, aber es ist wirklich schwierig mit dieser Forschung, erzähle ich dir gleich mehr drüber. Mich hat da auf Simulu, auf dieser Insel, erstmal interessiert, warum denn alle Menschen das wissen, ja? Also, dass das jetzt eine Familie weiß, okay, aber alle wussten das. Und die Antwort auf die Frage ist dieses Lied hier.
Semang rume rume mo linon wa wa mo la kedang kedang mo.
Klingt wie traditionelle Musik.
Genau, das ist traditionelle Simulu-Musik und zwar ist das ein Schlaflied. Jedes Kind ist damit aufgewachsen auf dieser Insel.
Kann man sich gut vorstellen, dass man da gut einschlafen kann.
Ja, wobei der Text ist
was sagt
traurig.
Der Text? Also mein Indonesisch ist zu schlecht.
Der Text sagt eben genau das, wenn die Tiere unruhig werden und sich das Wasser zurückzieht, muss man sofort in die Berge fliehen. Also es ist die Geschichte von offenbar Erfahrungen, die Ur-Ur-Ur-Großeltern auf dieser Insel schon gesammelt und immer wieder weitergegeben haben.
Also der Song ist so eine Art Gebrauchsanweisung eigentlich. Auf dieser Insel hat es dann funktioniert, aber jetzt könnte man sagen, gut, das ist ein Einzelfall. Aber können Tiere wirklich was wir nicht können oder wissen die was wir nicht wissen? Ich komme nochmal drauf zurück. Es ist doch die Aufgabe dann von einem Wissenschaftler, das zu untersuchen.
Es haben auch tatsächlich in der Vergangenheit schon so einzelne Pioniere versucht, aber die sind immer wieder auch belächelt worden. Das ist nie so ganz ernst genommen worden.
Aber das hat ja vielleicht auch einen Grund, dass sie belächelt worden sind. Also haben sie denn überhaupt irgendwas rausgefunden?
Ja, die haben schon was rausgefunden. Also da gab es zum Beispiel Helmut Tributsch, das war ein Physiker aus Friaul, also Italien. Da gab es in den 70er Jahren Erdbeben und der ist drauf gestoßen, dass seine Nachbarn ihm erzählt haben, hey, unsere Kühe sind... Irgendwie haben die das gewusst, dass ein Erdbeben kommt. Die sind verrückt geworden. Warum haben die Kühe das gewusst und wir nicht?
Wie hat er sich erklärt?
Du bist also, Wissenschaftler, erklär uns das, haben die Nachbarn gesagt.
Der hat ja wahrscheinlich kein Schlaflied zur Verfügung gehabt.
Hat er nicht. Der hat aber wirklich sehr lange geforscht, verschiedene Hypothesen getestet. Und der sagt, also bis heute sagt er das tatsächlich, er glaubt, dass die Vorboten, die ein Erdbeben aussendet, in vielen Fällen ein Gasausstoß sind, der so eine Art Treibhausklima erzeugt. Und darauf würden die Tiere reagieren, weil sie möglicherweise eine Wetterkatastrophe befürchten.
Okay, ein Gas, das ausströmt, wenn eine Naturkatastrophe droht. Ist das die einzige Vermutung?
Wenn ein Erdbeben droht. Es gibt noch andere Hypothesen. Es gab zum Beispiel auch einen Geophysiker in Japan, Motoji Ikea. Und der hatte beobachtet, dass Fische vor Erdbeben öfters aus dem Wasser springen oder dass Fische aus der Tiefsee raufkommen.
Okay.
Und der hat sich dann mit Welsen beschäftigt und hat im Labor untersucht, wie Welse auf elektromagnetische Strahlung reagieren und hat herausgefunden, dass diese Welse eben extrem empfindlich auf elektromagnetische Strahlung reagieren. Könnten auch so Vorboten sein.
Gut, also es gibt verschiedene Vermutungen, es sind ja alles Hypothesen, aber man weiß irgendwie nicht genau, was und wann funktioniert es jetzt und wann nicht. Aber dann ist es doch eigentlich nicht verlässlich.
Verlässlich ist es eben nicht, nee. Und das zeigt auch die Erfahrung. Also Mitte der 70er in China zum Beispiel gab es Wissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben. Die haben dann auch in die Labore haben sie Tiere geholt, um sie zu beobachten, kontinuierlich zu beobachten. Und es hat einmal geklappt, großer Erfolg, großes Erdbeben in Haicheng. Da wurde tatsächlich die Stadt evakuiert, auch wegen der Unruhe der Tiere. Und diese ganzen Menschen wurden gerettet, denn das Erdbeben hat die ganze Stadt zerstört. Ein Jahr später Wieder ein Riesenerdbeben in einer anderen chinesischen Stadt. Da hat kein einziges Tier Alarm geschlagen. Alles ist kaputt gegangen.
Aber da muss man doch einfach sagen, diese Vorhersage mit Tieren, die ist zu unsicher. Das Ganze ist offenbar zu komplex und kompliziert und diese Spur führt eigentlich ins Leere.
Bisher hat die Forschung da tatsächlich irgendwie immer ins Leere geführt. Ich habe einen Wissenschaftshistoriker aus Amerika mal gefragt, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt, dieser Forschung zu Tieren und Erdbeben und wie das in der etablierten Wissenschaft angekommen oder eher nicht angekommen ist. Und der hat es ziemlich kurz auf den Punkt gebracht.
Most scientists would say, you know, this is probably a waste of time.
Zeitverschwendung.
Er sagt, es ist wissenschaftlich gesehen für viele Zeitverschwendung, weil einfach keine Lösung rauskommen kann. Es ist zu anekdotisch und dann kommt ein anderer Punkt dazu. Kein Wissenschaftsfeld ist da wirklich zuständig für.
The research on animal behavior in earthquakes is kind of fall between stools. It involves biology, involves geophysics, involves seismology and geology, and involves zoology, physiology and all these different fields.
Und dann komme ich nochmal zurück. Es gibt ja den einsamen Streiter, den du gesagt hast, den Herrn Wikelski. Der hat sich ja inspirieren lassen von dieser Forschung.
Er hat einen Vorteil, den die Leute in der Vergangenheit, diese Pioniere, die das untersuchen wollten, nicht hatte. Er hat nämlich Technik an der Hand, die es damals nicht gab und die von Jahr zu Jahr besser wird.
Wovon reden wir da?
Von sogenannten Biologgern. Das sind eigentlich wie so kleine Messgeräte, kleine GPS-Computer, die man Tieren anheften kann, die sie dauerhaft an sich dran haben und die 24 Stunden am Tag ihr Verhalten messen, ihren Energieverbrauch messen, ihren Herzschlag messen.
Ein Rucksack.
Bei Vögeln ist es viel ein Rucksack, denn das Problem ist natürlich immer die Batterie, super schwer. Also bei Vögeln macht man es mit Solar. Deswegen ist es gut, dass die einen Rucksack aufhaben. Wenn du irgendwie bei Robben, die in die Tiefsee tauchen, messen willst, kannst du kein Solar nehmen. Da brauchst du wieder eine Batterie, da brauchst du dann wieder einen dickeren Computer. Die sind aber mittlerweile so ausgefuchst, diese Biologger. Man kann sogar Insekten besendern.
Ein Rucksack für eine Biene.
Mhm, das gibt's. Oder Schlangen kann man besendern, da schiebt man das Ding unter die Haut. Das sind Messgeräte, mit denen man endlich dieses Hauptproblem der Erdbeben- und Tierforschung hofft, lösen zu können.
Und damit zieht der einsame Cowboy, der einsame Wissenschaftler los, um dieses große Rätsel zu lösen.
Genau, denn der weiß ja auch, was das Hauptproblem ist.
Das Problem bei solchen Naturereignissen ist, dass jeder im Nachhinein meint, da wäre irgendwas gewesen vorher. Ob das wirklich so ist oder nicht, müssen wir einfach wirklich mit harten Daten festnageln. Das heißt, wir müssen vorher messen, was macht ein Tier, dann während diesem Ereignis und danach.
Ja, und hat er es dann auch gemacht? Also hat er die Technik genutzt und hat er es dann auch gemessen?
Hat er schon ein paar Mal gemacht, ja. Zum Beispiel hat er damals mein Radiofeature über die Insel Simulu und über diese Geschichte gehört, fand er interessant und hat dann versucht, da in Indonesien Kontakte zu knüpfen und hat dann angefangen, Elefanten zu besendern, weil wohl in Sumatra gegenüber von Simulu auch Elefanten in die Berge gelaufen sind.
Die werden auch nervös beim Erdbeben.
Die werden auch nervös beim Erdbeben.
Und ist dann was rausgekommen?
Leider nicht, denn es ist ja kein Erdbeben mehr passiert.
Damit ist die Geschichte zu Ende.
Aber der Wikelski, der gibt noch nicht auf. Der hat noch andere Tiere besendet. Und zwar bei uns in Europa.
Der Rucksack für Bienen, ich erinnere mich.
Der Rucksack für Bienen, den hat er für Kühe und Schafe und auch für einen Hasen und Hunde benutzt. Und ist in die Erdbebenregion gefahren, die wir hier in Europa haben, nämlich die Abruzzen. Also wir erinnern uns, L'Aquila, Norcia, die ganzen großen Erdbeben dort. Und dort hat er Tiere besendet. Und jetzt ist die Technik auch noch besser geworden.
Die Sender, die wir jetzt hernehmen, sind sehr viel billiger, sehr viel besser. Wir nehmen das Internet der Dinge her.
Das klingt so, als ob er in einer Scheune steht und gerade irgendein Tier besendet.
In einem Stall in den Abruzzen in Italien.
Es ist jetzt ein completely different ballgame. Alles hat sich geändert in der Elektronik. Und deswegen können wir sowas, was wir jetzt hier früher mit einem irren Aufwand gemacht haben, im Prinzip weltweit überall machen, um genau zu beantworten, gibt es diese Vorwarnungen.
Diese Sender sind unterschiedlich von Tier zu Tier und werden dann immer angepasst.
Ja, genau. Die werden pro Tier, je nach Tier, immer angepasst. Natürlich dann auch mit den entsprechenden Biologen, die sich mit den Tieren auskennen. Denn die dürfen die Tiere ja nicht stören, die Sender. Die dürfen ja praktisch nur beobachten, was das Tier sowieso tun würde.
Du hast gesagt, die zeichnen einen Haufen Daten auf. Wie kommen die Daten dann vom Rucksack der Biene zu uns?
Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also es geht über dieses Internet der Dinge. Wikelski sagt Internet der Tiere. Er hat auch eine Antenne auf die ISS schicken lassen, wo über die ISS dann die Signale wahrgenommen werden. Das gibt es jetzt leider nicht mehr, weil die Russen damit im Boot waren und die wollen seit dem Ukraine-Krieg nicht mehr. Macht aber nichts, weil jetzt bauen sie an einem Satelliten, der noch mehr als die ISS auf dem Planeten abdecken kann, um wirklich den ganzen Globus abzudecken und Tiere zu verfolgen und zu messen, was sie tun und wann sie das tun. Da kann man ja sich noch mehr Sachen vorstellen als Erdbebenvorhersage, was uns diese Tiere alles erzählen können.
Kannst du noch ein paar Beispiele sagen?
Es wäre zum Beispiel interessant, Fledermäuse zu verfolgen und deren Körpertemperatur zu verfolgen, wo sich Viren drin entwickeln, die dann auf uns überspringen können.
Okay, wir haben also nicht nur dieses Sonderereignis auf der Insel, sondern wir haben etliche Indizien, Hinweise, dass eben Tiere wirklich vielleicht ganz besondere Fähigkeit haben, Naturkatastrophen zu spüren und zumindest aus unserer Sicht vorherzusagen. Wir haben Wissenschaftler, die gegen viele Hürden offenbar versuchen, das Ganze zu verstehen. Aber Jenny, das sind ja alles keine Beweise. Letztendlich laufen doch Forscher wie Martin Wikelski dann gegen eine Wand, weil man es eben nicht wirklich festmachen kann.
Momentan schon. Aber ich denke schon, dass durch diese neue Technik, diese neuen Möglichkeiten, sich da ganz viele neue Türen auftun. Also ich habe schon das Gefühl, dass wenn mehr Tiere besendet werden, verschiedene Tiere, wenn diese unglaublich vielen Parameter, die man messen kann, aufgelistet und sich angeschaut werden und ausgewertet werden, dann könnte es jetzt losgehen, dass endlich Belege geschaffen werden, die wirklich zeigen, dass Tiere tatsächlich Naturkatastrophen vorher erspüren können.
Und es wird natürlich interessant, ob wir dann diese Fähigkeiten der Tiere dann auch irgendwann mal nutzen können und umsetzen können in ein wirkliches Frühwarnsystem.
Im besten Fall schon, ja genau. Denn selbst wenn wir beweisen können, sie können Naturkatastrophen vorhersagen, jedes einzelne Beben, das wird vielleicht schwierig, denn offenbar ist ja jedes Beben anders und jede Beschaffenheit im Boden wieder ein bisschen anders. Die Natur ist eben einfach wahnsinnig komplex.
Du warst wahnsinnig lang unterwegs und auch sehr intensiv. Was war für dich, Jenny, in dieser ganzen Recherche der bewegendste Moment?
Der bewegendste Moment war im Grunde auf der Insel Simulu. Da man denkt immer, das ist alles so fremd und abenteuerlich und naturverbunden. Aber die
einsame
Leute,
Insel, ne?
Einsame Insel, genau. Die Leute sind ja im Grunde ganz normal. Die sind ja wie du und ich. Und auf dieser Insel singen sie auch nicht mehr dieses alte traditionelle Lied ständig auf der Straße. Die haben das längst modernisiert. Und als ich da war, hat sich dann sehr schnell eine Band zusammengefunden, die für mich im Rathaus das neue Tsunami-Lied gespielt hat, was da tatsächlich auch wieder jeder mitsingen kann.
Dann danke ich dir für diese Eindrücke, Jenny, und für die Informationen aus dieser Welt der Tiere und der Wissenschaftler, die sie verstehen wollen. In die Shownotes haben wir euch viele weitere Infos gepackt. Da gibt es auch Bilder von der Insel, die du uns noch mitgebracht hast. Und wir freuen uns natürlich über euer Feedback. Einfach eine kurze E-Mail oder WhatsApp. Links auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.